geht, das Licht zunimmt. Das ist ja auch symbolisch. Es brennt heute erst eine Kerze und am Ende vier. Also die Licht, die Leuchtkraft nimmt zu. Und das ist so meine Sehnsucht für dich und für mich, dass in unserem persönlichen Glauben, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus, unser Vertrauen im Vater einfach zunimmt und wächst, weil wir einfach wissen, er kommt. Er ist mit uns. Und er will uns heute Morgen begegnen in diesem Gottesdienst. Wenn ich heute im ersten Advent den Auftakt zu dieser Predigtreihe über die Adventssonntage mache, dann bin ich heute tatsächlich der mit der totalen Finsternis beginnt. Deshalb ist auch hier ganz schwarz. Finsternis. Bedrückung. Not. Viele offene Fragen. Viel nicht verstehen können. Ist nicht neu. Ist nicht neu. Schon der Prophet Jesaja schreibt in seinem Prophetenbuch: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, alles ist so dunkel. Ich möchte mit euch über einen Zeitabschnitt nachdenken in dieser Predigt, in dem es scheinbar über Jahrhunderte hinweg nur so eine Finsternis gab. Gott hat keinen Propheten mehr zu seinem Volk gesandt. Scheinbar hat er geschwiegen. Wir haben das mal in der Eheseelsorge gelernt, dass Schweigen ein Mittel ist, mit dem man seinen Partner strafen kann. Wenn es irgendwo mal kracht in der Ehe und man in den Emotionen so hoch kocht, dass man sich vom Partner zurückzieht und schweigt. Gott und sein Volk Israel, was ist passiert? Ein längerer Zeitraum, mehrere hundert Jahre, schweigt Gott. Eine schwere Zeit, eine schwere Prüfung für das Volk Israel. Zeitgeschichtlich ist das, wenn man in die Bibel reinschaut, nachdem der letzte Prophet des Alten Testaments gesprochen hat, das war Maleachi, bis zum Zeitpunkt, als Jesus Christus auf diese Erde gesandt wurde als Baby. Dieser Zeitraum ist es, bis dann die Evangelien geschrieben wurden. Das Matthäus-Evangelium steht an erster Stelle. Es gibt nur eine Hoffnung für diese jahrhundertelange finstere Zeit. Maleachi, der letzte der Propheten, hat von dieser Hoffnung schon geschrieben. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinem Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Das sind fast die letzten Worte vom Alten Testament, vom letzten Propheten, den Gott auftreten hat lassen. Und dann war jahrhundertelange Zeit nichts. Kein neues Reden Gottes. Es ist eine lange Zeit. Und Jesaja hat es umschrieben, das Volk, das im Finstern wandelt. Das Volk Israel war in diesen Jahrhunderten zum Spielball der Weltmächte geworden und musste in dieser Zeit ungeheuer viel Leid erleben. Ungeheuer viel Schmerzen aushalten. Es ist eine finstere Zeit. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen heute Morgen und es wird jetzt ein klein wenig Geschichtsunterricht, ein biblischer Geschichtsunterricht, der aber mit Realgeschichte ungeheuer viel zu tun hat. Denn biblische Geschichte ist Realgeschichte. Ich fange an mit dem Buch Daniel. In Kapitel 2 berichtet Daniel, dass er als junger Mann aufgetreten ist, um einem König zu helfen, dem König Nebukadnezar von Babylon. Nebukadnezar hatte eine ganz schlechte Nacht. Er hatte geträumt. Und dieser Traum war so heftig, so aufwühlend, dass er tief beunruhigt war. Das Dumme war nur, bei diesem Traum, als er morgens aufwachte, hatte er ihn vergessen. Er wusste nicht mehr, was er geträumt hat. Er hatte nur dieses unbestimmte Gefühl, da war etwas ganz Wichtiges. Und weil das so bedeutend war und immer wieder vorkam, hat er all die Weisen, die Zeichendeuter, die Zauberer, die ihm zur Verfügung standen in seinem Reich, aufgefordert: Ich brauche eure Hilfe. Helft mir auf die Sprünge. Was habe ich geträumt? Und was bedeutet das, was ich geträumt habe? Und dann sind sie alle aufmarschiert und haben alle kapituliert. Keiner war in der Lage zu sagen, Nebukadnezar, dein Traum war folgender. Keiner konnte ihm das sagen. Bei keinem, der ihm irgendwas erzählt hat, hat es Klick gemacht bei ihm. Geschweige denn eine Deutung. Die haben alle kapituliert. Und dann war es Gott, der Daniel inspiriert hat, der dem Daniel geoffenbart hat, was der Inhalt des Traumes war, den Nebukadnezar geträumt hat. Und er hat sich gemeldet, dass er in der Lage wäre, weil der allmächtige Gott es ihm offenbart hat. Und schließlich durfte er vor den Nebukadnezar treten und dann hat er ihm den Traum detailliert erklärt und hat ihm auch eine Deutung dieses Traumes gegeben. Und das hat den Nebukadnezar so geflasht, dass er sich am Ende vor Daniel niedergeworfen hat und bekannt hat: Dein Gott ist der allein wahre Gott. Denn er kann diese Dinge offenbaren. Und diese Offenbarung, die Nebukadnezar bekommen hat, ist gewaltig. Er sah nämlich ein Bild, eine Statue in diesem Traum. Sie hatte ein goldenes Haupt, silberne Brust und Ärmel und dann kam ein Bronzeteil und schließlich Eisen an den Füßen, an den Beinen. Und die Deutung dieses Traumes war, dass das jetzige Weltreich, das Nebukadnezar beherrscht hat, dass er ein sogenanntes goldenes Zeitalter regiert. Und nach ihm kommen andere, die die Weltherrschaft ausüben werden. Und wir wissen, nach dem babylonischen Reich kam das medopersische Reich und nach dem medopersischen Reich kam das griechische Weltreich, das schließlich von Rom abgelöst wurde. Und all diese Weltreiche hatten Einfluss auch auf das Volk Israel. Zum Zeitpunkt von Nebukadnezar war das Volk im Exil in Babylon. Zum Zeitpunkt von Medo-Persien, da gab es eine neue Entwicklung, auf die ich nachher zu sprechen komme. Daniel erfährt im Laufe der Zeit von Gott, welchen Zeitplan Gott mit Jerusalem, mit dem ganzen Volk Israel verfolgt. Und in Kapitel 9, Vers 25 im Buch Daniel kann man lesen: Nun hör gut zu, damit du meine Worte verstehst. Zwischen dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen und dem Auftreten eines von Gott erwählten Herrschers liegen 7 mal 7 Jahre. 62 mal 7 Jahre lang werden in Jerusalem wieder Straßen und Befestigungsgräben errichtet sein, doch es wird in dieser Zeit viel Bedrängnis geben. Einmal 7 mal 7 Jahre und einmal 62 Jahre. Ich habe mir dieses Bild geklaut. Ich verrate jetzt ein Geheimnis. In der Predigtvorbereitung habe ich im Internet einem Professor zugehört. Uli kennt ihn, weil er schon manche Vorträge von dem gehört hat. Ich glaube, Roger Libby heißt er. Faszinierender Mann. Und bei ihm habe ich das quasi ausgeliehen. Er weiß es nicht, aber ich habe es ausgeliehen. Und er hat das wunderbar in dieser Schautafel gezeigt, diese 7 Jahrwochen und diese 62 Jahrwochen, da geht es um Jahre. Eine Jahrwoche sind 7 Jahre, 360 Tage. Und diese Zeitrechnung, bei der es ansetzt, ist 445 vor Christus und endet circa 32 nach Christus. Ich rund immer ab oder auf circa 400 Jahre Finsternis, wo Gott keinen Propheten mehr gesandt hat, wo das Volk Israel Spielball dieser Weltmächte zu sein schien. Und ich möchte mit euch heute einfach auf die Spur kommen, hat Gott wirklich geschwiegen? Hat Gott wirklich nicht gehandelt in dieser Zeit der Finsternis? Nachdem Gott es durch die Perser ermöglichte, dass der Tempel in Jerusalem und später unter Nehemia die Stadtmauer Jerusalems wieder aufgebaut wurden, sind es später die Griechen, die die Perser besiegt haben und ein neues Weltreich begründet haben, die unter Alexander dem Großen dieses neue Reich gegründet haben und vor allem für eins auch gesorgt haben, dass überall, wo dieses Reich war, griechische Sprache, griechische Kultur und nach Möglichkeit auch ihre Götter eingeführt wurden, in allen Provinzen. Die Nachfolger von Alexander dem Großen waren unnachgiebig. Und das war auch so bei den Seleukiden, die in dem Bereich, in dem Israel lag, regiert haben. Aber es ist interessant, dass in der Herrschaft der Griechen auch das Alte Testament, das bis dahin nur in hebräischer Sprache vorlag, in Alexandria übersetzt wurde in die griechische Sprache. Das war 280 vor Christus. Und diese griechische Sprache sollte die ganze bekannte damalige Welt erfüllen. Das war die Verkehrssprache geworden, so wie heute Englisch auf der ganzen Welt verstanden wird, so wurde damals Griechisch auf der ganzen bekannten Welt verstanden und gesprochen. Und bezeichnend ist, dass in dieser für Israel schwierigen Zeit viele Juden aus Israel ausgewandert sind. Es gibt da so eine Fernsehsendung, die heißt, glaube ich, Goodbye Germany. Ich habe es mal reingezappt. Leute, die auswandern und es woanders schöner finden. Und so gab es viele Juden in dieser Zeit, die ausgewandert sind aus Israel, weil es so schwer war dort. Und in der ganzen bekannten griechischen Welt haben sie sich angesiedelt rund ums Mittelmeer und haben nicht nur beruflich Existenz aufgebaut, sondern haben Synagogen gebaut und hatten das jetzt in Griechisch geschriebene Alte Testament dabei, das sogar Nicht-Griechen aufmerksam wurden auf den Gott Israels. Es gab überall auch Menschen, die sich dem Gott Israels zugewandt haben in dieser Zeit, Proselyten, die auch zur Synagoge gingen. Schließlich 67 vor Christus erobern die Römer Jerusalem, lösen Griechenland als Weltherrschaft ab. Und während ihrer Herrschaft wird im Römischen Reich ein Straßennetz gebaut von den Römern, man spricht von circa 80.000 Kilometer Straßen, die die Römer in ihrem Reich gebaut haben, damit man das ist Osten für euch, von Ostrom nach Westrom zu Fuß auch gehen konnte, ohne irgendwo in ein Kriegsgebiet zu kommen. Es war der Pax Romana, der römische Friede. Es waren Zeiten, wenn man darüber anfängt nachzudenken, die faszinierend mehr und mehr vorbereitet haben, dass Jesus kommt und das Evangelium auf eine Art und Weise verbreitet werden konnte, wie es vorher nicht denkbar war. Man kann wirklich sagen, dass in den 400 stummen Jahren, während denen Gott scheinbar geschwiegen hatte, alles vorbereitet wurde für eine schnelle Ausbreitung des Evangeliums. Die Verkehrssprache Griechisch. Das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben. Das Verkehrswesen römisch. Auf wie viele Straßen ist Paulus gewandert von diesen Römerstraßen, um von A nach B zu kommen? Ein Theologe hat es zum Ausdruck gebracht, das war eben der Roger Libby, dass diese scheinbare Lücke von 400 Jahren durch erfüllte Prophetie überbrückt wird. Was Gott dem Daniel mitgeteilt hat, geoffenbart hat, was kommen soll, hat sich erfüllt. In Daniel 11 kann man es detailliert nachlesen. Das sollen circa 150 Prophetien gewesen sein, die sich Wort für Wort in Zeit und Raum erfüllt haben. Während dieser Zeit, wo Gott scheinbar schwieg, hat Gott doch gehandelt. Während dieser Zeit, wo Israel sich als Spielball der Weltmächte erlebt hat, hat Gott regiert. Und das finde ich bemerkenswert, wenn wir dann bei dem Apostel Paulus im Neuen Testament in seinem Galaterbrief lesen, dass er schreiben konnte, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Dann bekommt das nochmal einen neuen geschichtlichen Hintergrund. Als die Zeit erfüllt war, als alle Vorbereitung quasi abgeschlossen war, sandte Gott seinen Sohn, den er durch die Propheten schon hat ankündigen lassen. Es ist aber auch so, dass Daniel eben erfahren hat, dass nicht nur diese 69 Jahrwochen eine Zeitfrist sein werden, in der vieles geschehen wird, sondern er hat auch offenbart, es wird in dieser Zeit viel Bedrängnis geben. Eine Zeit großer Bedrängnis, speziell für das Volk Israel. Eine finstere Zeit der Unterdrückung. Und wir machen uns kein Bild davon, wie viel Blut geflossen ist, wie viel jüdische Menschen ihr Leben gelassen haben durch die Griechen oder durch die Römer. Und wie tief die Sehnsucht war, dass damit doch endlich ein Ende kommt, eine Befreiung kommt. In der Zeit der Unterdrückung wuchs die Sehnsucht, dass Gott diese Prophetie aus Maleachi Wirklichkeit werden lässt. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er mir den Weg ebnet. Von wem spricht er da? Johannes den Täufer, der den Weg geebnet hat für Jesus Christus. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Also während dieser 400 stummen Jahren, wo scheinbar totale Finsternis war, hat Gott seinen Plan mit dieser Welt verfolgt. Und wir kriegen einen ganz neuen Blick darauf, wenn wir das näher untersuchen. Das erste Kommen des Messias wurde so umfassend vorbereitet, dass Gott durch seine Propheten so viel angekündigt hatte, das konnte tatsächlich auch durch die schwersten Zeiten tragen. Es war dieses tiefe Wissen, Gott hat einen Retter angekündigt. Der Messias wird kommen. Und er wird alles ändern. Er wird alles wieder gut machen. Die Juden haben das Kommen des Messias erwartet und herbeigesehnt. Im Tempel gab es ältere Herrschaften, die einfach nur eines im Leben noch erwartet haben, dass sie den Messias sehen. Sie haben gefastet und gebetet, wenn wir die Evangelien lesen. Es ist faszinierend. Was hat das mit uns heute zu tun, die wir im 21. Jahrhundert leben? Das ist schon lange her. Und wir leben in einer Zeit, die wirklich verrückt ist. Ich bin ja jetzt 62 Jahre alt geworden, aber was in den letzten 2 Jahren war, das war in den 60 Jahren vorher nicht. Ich bin ja auch ein Nachkriegskind. Aber wir leben in unruhigen Zeiten. Wir sind unsicher, was die aktuellen Bewegungen der heutigen Weltmächte angeht. Was machen die USA? Was macht China? Was macht Russland? Und viele andere. Wir sind aber auch unsicher, was die aktuellen Veränderungen der Wirtschaft und der Finanzwelt angeht. So manches Gespräch in den vergangenen Monaten hat sich darum gedreht, wie ist die Inflationsrate? Müssen wir in Gold anlegen? Wird unser Geld nächstes Jahr noch was wert sein? Also es ist Unruhe und Unsicherheit über die Arbeitsplätze, über die eigene Existenz. Und was die Politik so groß macht auch, welche Folgen wird der Klimawandel haben, Und wie lange müssen wir noch mit Corona leben? Wir werden mit so vielen negativen Nachrichten bombardiert und umgeben, dass man schon gar nicht mehr in die Zeitung schauen will oder die Nachrichten anschauen. Und ich glaube, da hat das, was Israel durchgemacht hat in 400 Jahren totaler Finsternis und was sie getragen hat in dieser Zeit, auch etwas ganz aktuell mit uns heute zu tun, wo wir manchmal empfinden in unserem Alltag, in unserer Welt, in der wir leben, wird es dunkel. Es ist finster, Orientierungslosigkeit. Genauso wie Gott damals sein Volk durch die Propheten vorbereitet hatte und durch schwere Zeiten getragen hatte, genauso dürfen wir uns heute auch als Gemeinde Jesu darauf verlassen, dass Gott dabei ist, in diesen Tagen sein Reich zu bauen und eben persönlich wiederzukommen. Die Gemeinde hat gebetet, Maranatha, Herr, komm bald. Herr, komm bald. Denn die Zeiten sind schwer. Und das hat die Gemeinde schon damals gebetet, als die Apostel unterwegs waren, um das Evangelium zu verbreiten. Und das soll uns heute tragen, wenn wir manchmal verunsichert sind, was geschieht mit dieser Welt? Wo führt das alles noch hin? Wenn wir das Empfinden, deutliche Empfinden haben, die Finsternis nimmt zu. Macht euch keine Sorgen. Der Gott, der sein Volk Israel durch die Propheten vorbereitet hat auf eine schwierige Zeit und Phase der Geschichte, hat ihnen eine Verheißung gegeben, wie sie größer nicht sein kann, dass Gott selbst aus dem Himmel kommt in seinem Sohn und ihnen eine Hoffnung gegeben auf eine veränderte Welt, auf eine neue Welt. Schon zur Zeit von dem Apostel Petrus hat die Gemeinde Jesu durch schwere Zeiten gehen müssen. Verfolgung der Christen war zunehmend spürbar geworden. Und in seinem zweiten und ersten Brief schreibt Petrus an Gemeinden, die bereits mit Verfolgung in Berührung gekommen sind. Wir sind vor zwei Wochen auch mit Verfolgung in Berührung gekommen. Wir haben uns angeschlossen an den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Ihr Lieben, dass wir heute hier so bequem auf Stühlen sitzen können, ohne dass irgendwelche Polizei reinkommt, unsere Ausweise sehen will und uns um unseres Glaubens willen ausfragt und vielleicht bedroht. Wie gut haben wir es? Über 200 Millionen unserer Glaubensgeschwister weltweit erleben diese Finsternis ganz anders wie wir. Und als Petrus geschrieben hat, seinen zweiten Brief, da findet er folgende Worte, mit denen ich auch zum Ende der Predigt komme. Wir haben doch nicht irgendwelche klugen Geschichten erfunden, als wir euch verkündeten, dass unser Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Er deutet mit diesen Worten darauf hin, wir haben es euch doch gesagt, er wird kommen. Und das war nicht irgendeine ausgedachte Geschichte. Mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja schon gesehen und Petrus erinnert sich an dieses gewaltige Erleben auf dem Berg der Verklärung. Und das Zitat heißt wörtlich: Gott, der Vater, mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja schon gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem heiligen Berg war, haben wir selber die Stimme Gottes des Höchsten gehört. Vom Himmel her sprach er: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich von Herzen freue. Und jetzt kommt der Satz, mit dem ich uns alle in die kommende Zeit, in die kommende Woche, in den Advent schicken möchte. Umso fester, sagt Petrus, verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört, denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Das, was damals für das Volk Israel so wichtig, so entscheidend war, was ihnen Hoffnung gegeben hat auf eine gute Zukunft, die Gott für sie bereithält, ist auch das, worauf wir heute in unserer Gegenwart dringend achten müssen, dass wir uns fest auf das verlassen, was die Propheten zugesagt haben, was in der Geschichte zu 100% zur Erfüllung kam, wird auch in unserer Geschichte zu 100% in Erfüllung kommen. Ganz egal, wie die Umstände sein mögen. Gott regiert. Und Gott hält uns. Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Ist es nicht großartig? Wir dürfen uns von der Zeitung und der Tagesschau nicht verwirren lassen. Wir halten uns an das Wort Gottes, das heute so aktuell ist wie nie. Lasst mich beten. Vater im Himmel, danke, dass wir nicht auf eine schwarze Zeit sehen müssen, die uns jede Hoffnung nimmt, sondern dass wir auf dich sehen können, auf den Gott, der Geschichte macht. Und nicht nur damals, sondern auch heute. In unserem Land, in unserer Stadt, in der wir wohnen, in der ganzen Welt, die uns umgibt, bist du der, der Geschichte schreibt. Und weil wir darauf vertrauen, dass du deine Verheißungen wahr machst, freuen wir uns auf den Tag, wenn du kommst, Jesus. Und danken dir, dass dieses Licht dieser Prophetie in unserem Leben leuchtet. Dass wir wissen, schon heute, wir sind nicht allein. Bis zu diesem Tag bist du doch bei uns im Glauben. Und stärkst uns. Und gibst uns Geborgenheit. Gibst uns dein Licht in unser Leben hinein. Wir sind so froh, dass wir dich kennen, Jesus. Amen.